Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Fundiert, dem Podcast von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Ernährung und Sportmedizin. Alles fundiert mit Fakten. Ich bin Thomas Kani, Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und seit fast 10 Jahren bei Primetime Fitness und bei unseren Webinaren aktiv. Heute sprechen wir über das Thema Cholesterin. Cholesterin gilt oft als Risikofaktor, doch so einfach ist es nicht. Was bedeutet gutes und schlechtes Cholesterin wirklich? Welche Werte sind entscheidend und wann besteht tatsächlich Handlungsbedarf? Ich versuche dir verständlich und praxisnah zu erklären, wie Cholesterin im Körper wirkt, welche Rolle LDL und HDL spielen, warum nicht nur einzelne Laborwerte, sondern das Gesamtbild entscheidend ist, und anhand anschaulicher Beispiele wird aufgezeigt, welche Faktoren die Blutfette beeinflussen und vor allem, was du selbst aktiv tun kannst. Am Ende dieser Folge wirst du verstehen, was Cholesterin wirklich ist, wissen, warum gut und schlecht eigentlich eine vereinfachte Begriffsdarstellung sind, einschätzen können, was bei Blutwerten wirklich zählt und ganz konkrete Strategien kennen, um deine Werte sinnvoll zu beeinflussen. Und versprochen, es gibt einige kleine Aha-Momente. Zum Anfang fangen wir zuerst mal an, was ist Cholesterin eigentlich? Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die in deinem Körper lebenswichtige Funktionen erfüllt. Obwohl es oft einen schlechten Ruf hat, ist es grundsätzlich notwendig für deine Gesundheit. Der Körper, vor allem die Leber, die produziert einen Großteil des Cholesterins selbst. Ein kleiner Teil wird über die Nahrung aufgenommen, wie zum Beispiel aus tierischen Produkten. Das sind bekannt die Eier, Fleisch oder Butter. Und die Eigenschaften sind, also Cholesterin ist ein weißer, geruchsloser Feststoff, und er ist lipophil, das heißt fettlöslich. Ich brauche also eine Möglichkeit, das dann im Blut zu transportieren. Der Körper kann selbst bis zu 700 Milligramm Cholesterin vor allem in der Leber herstellen. Das Cholesterin ist ein entscheidender Bestandteil jeder Körperzelle, genau genommen in der Zellmembran, und verleiht ihnen Stabilität. Cholesterin ist die Vorstufe für die Synthese von Gallensäure, also dient als Basis zur Synthese, zur Herstellung der Gallensäure. Cholesterin ist ein Bestandteil von Hormonen, sogenannten Steroidhormonen. Da haben wir das Cortisol, ein Stresshormon. Dann haben wir die Östrogene, das Testosteron. Und Cholesterin wird benötigt, um die Vitamin-D-Bildung in der Haut mit Hilfe von Sonnenlicht, genau genommen mit der UVB-Strahlung, dann zu bilden. Dazu hatten wir auch schon einen Podcast gemacht, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Da ging es um Vitamin D3. Da das Cholesterin nicht wasserlöslich ist, wird es für den Transport im Blut verpackt, das heißt in so kleine U-Boote reingesteckt. Und diese U-Boote, die bestehen aus Eiweiß. Und wenn ich jetzt diese Eiweiß-Fettverbindung habe, dann nennt man dieses Komplex Lipoprotein. Und darunter gibt es dann einmal das Very Low Density Lipoprotein, also das VLDL. Das wird in der Leber gebildet und dann im Blut zu LDL sozusagen abgebaut. Dann haben wir das LDL und das wird als Low Density Lipoprotein bezeichnet. Das heißt, es ist eine Fett-Eiweiß-Verbindung mit einer geringen Dichte, also die Moleküle sind relativ groß. Und dann gibt es noch das HDL, das High Density Lipoprotein. Hier haben wir eine Protein-Fett-Verbindung, also hier ist weniger Fett drin, deswegen Protein als erstes. Und das sind kleine Moleküle. Jetzt haben wir vielleicht irgendwo mal gelesen oder gehört, das LDL, da steht das L wie Lass das lieber Und beim HDL, da haben wir dann das HDL, das heißt, hab dich lieb, Cholesterin. Das kann man aber so einfach nicht stehen lassen, weil das ist nicht korrekt. Cholesterin ist nicht gleich Cholesterin. Wie gesagt, das HDL, das LDL, einfach erklärt, in unserem Blut oder unser Blut besteht ja zu 90% aus Wasser. Und deswegen scheint es ja kein geeignetes Transportsystem für das Cholesterin zu geben, weil es ja eine fetthaltige Substanz ist. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe Olivenöl oder vielleicht Cholesterin oder ich nehme mal das Olivenöl, mache das in ein Glas Wasser und dann schwimmt das. Olivenöl schwimmt dann oben auf dem Wasser. Und hier hat der Körper einen Trick, der packt das oder umschließt diese fettähnliche Substanz mit einer Hülle aus Proteinen und dann schickt er diese U-Boote, ich nenne die jetzt mal, oder LKWs, schickt er dann, wie gesagt, über den Blutkreislauf durch den Körper. Das heißt, diese Cholesterine sind in einen Bluttransporter, in die sogenannte Lipoproteine, verpackt. Diese Lipoproteine bestehen, wie gesagt, aus Eiweißen, aus Proteinen und aus Fetten. Die Medizin unterscheidet verschiedene Lipoproteinarten, die als Transportvehikel, also als LKW sozusagen, des Cholesterins dienen. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch den Fettanteil, wie gesagt, LDL-Cholesterin und also Low-Density-Protein. Das hat eine Funktion, und zwar, es transportiert das Cholesterin von der Leber zu den Körperzellen. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen ja, wie wir gehört haben, brauchen wir Cholesterin für den Aufbau von der Zellmembran, für die Produktion von Hormonen, zum Beispiel Sexualhormone, für die Bildung von Vitamin D und für die Herstellung von Gallensäure. Jetzt ist das Problem, ich versuche das immer so zu erklären, wir haben einen LKW, der ist beladen mit ganz wichtigen Baustoffen, die unser Körper, die unsere Zellen brauchen, jetzt in dem Moment spezielle Fette, das Cholesterin. Und jetzt haben wir folgendes Problem, irgendwann geht dem LKW ja auch den Sprit aus. Das heißt, der LKW, der bleibt dann irgendwo stehen. Und genau das ist das Problem, wenn wir zu viel LDL haben, dann kann sich dieses LDL, kann sich dann in den Arterienwänden ablagern. Und wenn zu viel LDL in den Arterienwänden abgelagert ist, dann entsteht eine sogenannte Plaque. Und diese Plaque, die erhöht dann das Risiko für die Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose, je nachdem, wo die dann stattfindet, kann dann dazu führen, dass diese Verengung, die da entsteht, durch die Ablagerung immer größer wird. Und jetzt kann es sein, dass irgendwann die Verengung so groß ist, dass kein Blut mehr durch dieses kleine Gefäß gepumpt werden kann. Und das bedeutet natürlich, dass alles, was hinter diesem verschlossenen Blutgefäß ist, nicht mehr versorgt werden kann. Und dann kann das Gewebe dort absterben. Wenn das jetzt am Herzmuskel passiert, dass also da ganz kleine Kapillargefäße sich verstopfen und dann die Durchblutung nicht mehr gewährleistet wird, dann kann es sein, dass dann am Herzmuskel Gewebe abstirbt. Und wir sprechen dann von einem sogenannten Herzinfarkt. Haben wir das gleiche Problem im Gehirn. Das heißt, dass also im Gehirn dann eine Stelle nicht mehr durchblutet werden kann und dort das Gewebe abstirbt, dann sprechen wir von einem sogenannten Schlaganfall. Genauso kann das in der Niere passieren. Das kann überall passieren. Und jetzt haben wir die LKWs sozusagen, die stehen dann da rum. Und jetzt brauche ich natürlich einen ADAC-Dienst oder wie immer die auch heißen. Und dieser ADAC-Dienst ist nichts anderes wie ein LKW, ein Abschleppauto, der leer ist. Und das ist dann das sogenannte LDL, das HDL, das High-Density-Lipoprotein. Das nimmt jetzt diese überschüssigen Cholesterine, die jetzt an den Zellwänden oder an den Gefäßwänden hängt, und transportiert das wieder zurück zur Leber. Die Leber baut das dann ab. Oder scheidet es über die Galle dann aus. Und deswegen wird oft dann das HDL als das gute Cholesterin bezeichnet, weil es schützt ja unsere Gefäße vor den Ablagerungen. Es wirkt gefäßschützend und entzündungshemmend. Der Vollständigkeit halber muss ich noch das Very Low Density Lipoprotein erwähnen. Das gehört ja mit dazu. Das ist ein das transportiert, wie gesagt, vor allem Triglyceride, also die Blutfette von der Leber ins Gewebe und wird dann im Blut zu LDL umgewandelt. Und erhöhte VLDL-Werte stehen ebenfalls mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Zusammenhang. Jetzt haben wir also das Gesamtcholesterin und das Gesamtcholesterin ist dann die Summe aus dem LDL, dem HDL und dem VLDL beziehungsweise dem Triglyceridanteil. Allein sagt dieser Wert wenig aus. Entscheidend ist immer das Verhältnis von LDL zu HDL. Das heißt also, das Gesamtcholesterin, das sich aus diesen beiden Gegenspielern, sage ich jetzt mal, zusammensetzt. Und dann kommt noch dazu, was für Partikel habe ich jetzt in diesen Lipoproteinen, in diesen Transportern drin. Das LDL, wie gesagt, transportiert das Cholesterin von der Leber zu den Organen, während das HDL das überschüssige Cholesterin zurück zur Leber bringt, wo es abgebaut wird. Wenn das LDL ansteigt, kommt es auch zu einer Erhöhung von dem Gesamtcholesterin. Das LDL ist aber notwendig, um im Blut das Fett und das Cholesterol zu den Zellen zu transportieren. Wenn es jetzt aber oxidiert, das heißt also mit Sauerstoff verbunden wird, dann kann es die Gefäßwände, kann es also dann dementsprechend schädigen. Und deswegen muss man eigentlich sagen, Cholesterin ist eigentlich kein Feind, sondern es ist ein lebenswichtiger Stoff und ohne Cholesterin können wir nicht existieren. Cholesterin ist in die äußere Hülle, in die Membran. Wir haben ja in den Zellen eine sogenannte Doppellipidschicht und in der äußeren Membran ist es in die Körperzellen eingebettet. Und diese Membran sorgt dafür, dass es jetzt zwischen der Zellaußenwand und dem Zellinnern sozusagen ein anderes Milieu herrschen kann. Es ist also ein unverzichtbarer Bestandteil der Zellmembran. Cholesterin ist mitverantwortlich für die Zellspannung, aber auch für die Durchlässigkeit der Zellmembran. Dadurch kann jetzt die Zelle Nährstoffe aufnehmen und Stoffwechselendprodukte abgeben, während die Schadstoffe die Zellmembran nicht passieren können. Es ist auch ein wichtiges Reparaturmolekül für geschädigte Zellwände. Das ist der Grund, warum das Cholesterin immer im Körper transportiert wird, dass wenn eine Reparatur da ist, dass auch dementsprechend dann Cholesterin zur Verfügung steht. Wir können uns also merken, ungefähr 70-80% von unserem Körper produziert der Körper das Cholesterin selbst, vor allem in der Leber. Nur der kleine Teil, der kommt aus der Nahrung und Cholesterin ist kein Giftstoff, es ist ein Baustoff. Jetzt wird unterschieden, wie gesagt, das LDL, das HDL, ist das gut oder schlecht? Und hier muss man hingehen und wirklich sagen, diese Taxis, diese Lipoproteine, die sind natürlich lebensnotwendig für unser Körper. Und schlecht wird es nur, wenn ein Ungleichgewicht entsteht. Dann muss man dementsprechend aufpassen. Auch bei der Verdauung ist die Substanz ganz wichtig, weil wir bilden ja in der Leber die Gallensäure und dazu brauchen wir wieder Cholesterol. Dass Cholesterol auch eine wichtige Funktion bei der Produktion der Hormone bildet, dazu habe ich schon erzählt. Und wie gesagt, auch da brauchen wir dementsprechend diese Fette. Das heißt also, das LDL an sich, das ist nicht böse, es erfüllt eine wichtige Aufgabe. Problematisch wird es nur im Übermaß. Und man kann sich das so merken, das LDL, das liefert und das HDL, das holt halt wieder zurück. Und jetzt muss man unterscheiden beim LDL, da gibt es einmal große und einmal kleine LDL-Partikel. Große, fluffige LDL-Partikel, die sind wenig dicht, die schwimmen länger im Blut, die dringen schlechter in die Gefäßwand ein, die gelten als weniger gefäßschädigend. Kleine, dichte LDL-Moleküle, die sind klein, kompakt, die dringen leicht in die Gefäßwände ein, die oxidieren schneller, die bleiben auch länger im Blut und die gelten als besonders gefäßschädigend. Das heißt also, kleine, dichte LDL sind stärker an der Arteriosklerose gebunden als jetzt die großen. Und wann wird das jetzt gefährlich mit dem Cholesterol? Ganz einfach, das Problem besteht, wenn ich zu viele LDL-Partikel im Blut habe und vor allem, wenn diese LDL-Partikel oxidieren. Dabei entstehen die Entzündungen in den Gefäßen und es kann sich, wie gesagt, diese Plaque bilden. Das heißt also, es spielt nicht nur die Menge eine Rolle, sondern vor allem die Qualität der LDL-Partikel. Die kleinen, die dichten LDL sind ungünstiger. Das sind auch in diesen LDL-Molekülen sind auch ungünstige Fettsäuren mit eingebaut. Die oxidieren auch schnell und die großen fluffigen LDL sind weniger problematisch. Entscheidend ist immer, wie ist die elektrische Ladung von diesen Molekülen und natürlich die Oxidation. Normales LDL wird, wie gesagt, regulär von den Zellen über einen speziellen LDL-Rezeptor aufgenommen. Oxidiertes LDL, das entsteht durch oxidativen Stress, das wird nicht mehr normal reguliert aufgenommen, sondern wird von sogenannten Fresszellen aufgenommen. Und diese Fresszellen, die führen dann dazu, dass sich sogenannte Schaumzellen bilden, jetzt an der Gefäßwand zum Beispiel, das ist die sogenannte Plaquebildung. Und wenn dieses LDL oxidiert, dann spielt das die zentrale Rolle bei der Arteriosklerose. Das heißt also, die Anzahl der LDL-Partikel ist entscheidend. Und jetzt unterscheidet man zwischen LDL-Cholesterin, das ist das LDL-C-Cholesterin, dann misst man die Menge am Cholesterin im LDL und dann gibt es die LDL-Partikelzahl, das nennt sich LDL-P-Wert und der misst ganz einfach die Anzahl der Partikel. Das heißt, es kann sein, dass jemand normale LDL-C-Werte hat, aber viele kleine LDL-Partikel. Und je höher die Partikel sind, desto höher ist das Risiko, selbst bei einem normalen Cholesterinwert dementsprechend dann eine Arteriosklerose zu bekommen. Deswegen können wir uns merken, nicht jedes LDL ist gleichzeitig gefährlich. Wenn wir uns die Blutwerte anschauen und die richtig verstehen wollen, da haben wir die typischen Werte im Labor. Das heißt, wir haben das Gesamtcholesterin, wir haben das LDL, wir haben das HDL und haben die Triglyceride. Wenn ich jetzt ein kleines Blutbild gemacht bekomme und ich kriege einen Gesamtcholesterinwert angezeigt, der sagt eigentlich wenig aus. Das heißt also, viel wichtiger ist, wie hoch ist der LDL-Wert, wie hoch ist der HDL-Wert und wie ist das Verhältnis von Gesamtcholesterin zum HDL? Das heißt also, wie viel volle LKWs habe ich, die durch den Körper dann das Cholesterin transportieren und wie viel leere LKWs habe ich, die helfen, dieses Cholesterin dann abzutransportieren. Und dann entscheidend ist natürlich auch die Triglyceride, die dann noch im Blut sind. Die idealen Blutwerte für Erwachsenen, die liegen im Allgemeinen bei einem Gesamtcholesterin. Man sagt, das LDL-Cholesterin, das soll unter 200 Milligramm pro Deziliter liegen. Da wird oft auch schon 160 Milligramm pro Deziliter angegeben. Und das HDL-Cholesterin, das soll über 40 bis 60 Milligramm pro Deziliter liegen. Die Triglyceride, die sollen unter 150 Milligramm pro Deziliter liegen. Und diese Werte sind entscheidend, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, zu bewerten. Das heißt, Gesamtcholesterin 200 Milligramm pro Deziliter, also unter 200 Milligramm pro Deziliter. Es gibt auch Millimol-Bezeichnungen, dann sagt man kleiner 5,2 Millimol pro Liter. Und beim LDL-Cholesterin, wie gesagt, das soll dann so, ja, kleiner 116 Milligramm pro Deziliter liegen oder, sagen wir, kleiner 3 Millimol pro Liter. Und das kann bis 130 Milligramm pro Deziliter gehen. Und das HDL, wie gesagt, das soll 40 bis 60 Milligramm pro Deziliter liegen. Das ist ein Wert, der ist größer 1 bis 1,6 Millimol pro Liter. Die Triglyceride, wie gesagt, haben wir schon gehört, 150 Milligramm pro Deziliter. Das ist ein Wert, der soll also unter 150 Gramm Milligramm pro Deziliter. Das ist ein Wert, der soll also kleiner 1,7 Millimol pro Liter sein. Diese Zielwerte, die hängen natürlich stark vom persönlichen Herz-Kreislauf-Risiko ab. Das heißt also, Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder jetzt vielleicht schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die benötigen oft einen deutlich niedrigeren Wert, um jetzt das Gesamtrisiko zu senken. Das heißt also, man sollte immer schauen, das Gesamtrisiko, da habe ich ja einmal die Blutfette und jetzt muss ich natürlich auch mir die anderen Faktoren anschauen, wie zum Beispiel das Rauchen, der Blutdruck, das Alter, das muss man sich auch anschauen. Oft ist es so, dass erhöhte Werte einmal durch die Ernährung, aber auch durch Bewegungsmangel, durch die Genetik oder Stoffwechselerkrankungen verursacht werden. Deswegen empfehlen die Ärzte, dass man Blutfettwerte, besonders so ab dem 40. Lebensjahr bei Männern, regelmäßig durch eine Blutuntersuchung beim Arzt überprüfen lassen sollte. Jetzt gibt es noch einen anderen Wert. Das ist das sogenannte Apolipoprotein B. Das wird einfach abgekürzt ApoB-Wert. Das ist der ApoB-Blutwert. Das ist ein präziser Marker für das Herz-Kreislauf-Risiko, da er die Anzahl der schlechten LDL und der Very Low Density Lipoprotein, also der VDL-Cholesterinpartikel, misst. Und dieser Wert, der soll unter 100 Milligramm pro Deziliter sein. Da sagt man, das gilt gesund. Und wenn der Wert über 110 Milligramm pro Deziliter ist, dann spricht man von einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose und Infarkte. Hohe Werte erfordern oft eine Anpassung vom Lebensstil. Das heißt also, dieser ApoB-Wert, der transportiert, oder die Bedeutung von dem ApoB ist, es transportiert die Fettstoffe im Blut und ist ein direkter Treiber für Gefäßverkalkungen. Und der ist oft aussagekräftiger, als wenn ich jetzt einen reinen LDL-Cholesterinwert messe. Jetzt ist es klar, wenn ich jetzt Risikopatienten habe, dann müssen die Werte natürlich niedriger sein. Optimal, wie gesagt, kleiner, 90 Milligramm pro Deziliter, sagt man da, oder 100 Milligramm pro Deziliter. Der Grenzwert würde dann in dem Moment über 90 zu 109 Milligramm pro Deziliter liegen. Und ein erhöhtes Risiko hätte man, wenn der Wert über 110 Milligramm pro Deziliter ist. Wenn ich jetzt einen Hochrisikopatienten habe, das heißt, ich habe Vorerkrankungen, ich habe schon vielleicht Arteriosklerose und so weiter, habe vielleicht eine Stoffwechselstörung, dann sollte dieser Wert idealerweise kleiner 80 Milligramm pro Deziliter sein oder sogar noch besser wäre 65 Milligramm pro Deziliter. Dieser Test wird also zur genauen Einschätzung des Herz-Kreislauf-Risikos, besonders bei Fettstoffwechselstörungen oder familiärer Vorbelastung, eingesetzt. Eine Reduktion von diesem ApoB-Wert wird durch Ernährungsumstellung, Bewegung und gegebenenfalls Medikamente, wie jetzt zum Beispiel Statine, erreicht. Der ApoB-Wert liefert also somit ein genaueres Bild als der klassische Cholesterintest, der nicht nur die Menge, sondern auch die Partikelzahl der schädlichen Fette misst. Jedes LDL-Partikel enthält ein Molekül von ApoB100, ne, so wird der Wert dann genannt. Und wie gesagt, hier können wir uns merken, hohe Triglyceride zum Beispiel und ein niedriger LDL-Wert sind oft ein Zeichen für eine Insulinresistenz. Das heißt also, der Körper ist nicht in der Lage, den Zucker, der angeliefert wird, in die Zelle richtig hineinzubringen, weil die Insulinrezeptoren, die ja an der Zelle sitzen, ne, hier klopf, 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 das Insulin klopft an der Zelle an und sagt, ich habe ja Zucker, sperr mal deine Zelle auf, damit die Nährstoffe in die Zelle rein können. Wenn die Zelle jetzt satt ist, dann hört die auf das Klopfen nicht mehr und im Fachbegriff heißt das, die Insulinrezeptoren, die werden downreguliert, die werden runterreguliert und somit entsteht dann eine Insulinresistenz. Was passiert in dem Moment? Der Körper sagt, hier ist immer noch zu viel Zucker im Blut, also produziere ich mehr Insulin. Und daraus können wir dann herleiten, wenn die Triglyceride hoch sind, ne? Und dann sehen wir, wie der Stoffwechsel wirklich läuft, weil der Zucker, der nicht ausgeschieden wird, den versucht der Körper in Fett umzubauen und dann, wie gesagt, in die Fettzellen einzulagern. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich jetzt den Cholesterinspiegel beeinflussen kann. Da haben wir einmal die Ernährung und da hört man ja immer wieder, wenn ich Eier esse, dann steigt mein Cholesterin. Aber für die meisten Menschen gilt, dass Nahrungskolesterin den Blutwert nur moderat beeinflusst. Viel entscheidender sind hier stark verarbeitete Lebensmittel, dann wie gesagt entartete oder gehärtete Fette, das sind sogenannte Transfette, ein Zuckerüberschuss, eine chronische Entzündung, das heißt, wenn ich zum Beispiel hoher viszeraler Fettanteil habe, dann entsteht so eine systematische Entzündung, weil diese Fettzellen Botenstoffe produzieren, die Entzündungen provozieren, dann Bewegungsmangel. Das heißt also, Zucker kann problematischer fürs Herz sein als jetzt ein Frühstücksei. Ich darf keine Eier essen wegen meines Cholesterins. Die Studienlage, die zeigt keine eindeutige Auswirkung des Eierverzehrs auf sogenannte kardiometabolische Erkrankungen. Das heißt, die Eier, die sind reich an biologisch hochwertigen Proteinen. Die haben viele weitere essentielle Nährstoffe, wie auch fettlösliche Vitamine und Mineralstoffe. Gleichzeitig ist das Eigelb fett- und cholesterinreich und so ein Ei von ca. 60 Gramm, das ist so Größe L, das enthält ungefähr 240 Milligramm Cholesterin. Daraufhin hat man lange Zeit einen hohen Verzehr von Eiern als kritisch bewertet, hauptsächlich wegen diesem hohen Cholesteringehalt und dem damit verbundenen Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Jetzt hat man da mehrere Studien gemacht. Bei einer Studie hat man einfach die Personen, die untersucht werden, in drei Gruppen eingeteilt. Da gab es Gruppen, die haben einen niedrigen Cholesterinwert gehabt. Es gab Gruppen, die hatten einen mittleren Cholesterinwert. Und es gab Gruppen, die hatten einen höheren Cholesterinwert. Und dann mussten sie ein Ei zu ihrem Essen, zu ihrem normalen Essen, mussten sie täglich ein Ei essen. Und dann hat man geschaut, inwieweit hat dieses Ei, das man dann gegessen hat, diese 240 Milligramm Cholesterin, inwieweit hat sich da jetzt der Wert verändert? Und das war so gewesen, diese Baseline, die niedrige Baseline, also die Menschen mit einem niedrigen Wert, bei denen hat sich der Wert leicht erhöht. Bei den Menschen mit einem mittleren Wert hat es sich weniger erhöht. Und die Menschen, die einen hohen Wert hatten, bei denen hat sich der Wert noch weniger erhöht. Das heißt also, der Körper, der hat automatisch reguliert, wenn ich einen höheren Cholesterinwert habe, dann wird das Nahrungsprotein also nicht so stark auf meinen Cholesterinspiegel einen Einfluss haben, wie wenn ich jetzt einen niedrigen Wert habe. Das heißt also, für die meisten Menschen ist nicht das Ei das eigentliche Problem, weil der Körper reguliert das ja über seine eigene Produktion. Das heißt, wenn ich mehr Cholesterin esse, produziert er oft einfach etwas weniger. Was wirklich problematisch ist, sind stark verarbeitete Lebensmittel, wie gesagt, die Transfette, der Zuckerüberschuss und der Bewegungsmangel. Das heißt also, in dem Moment ist es wichtig, zu schauen, wie kann ich denn jetzt meine Cholesterinwerte wirklich verbessern? Und das ist eine gute Nachricht, weil wir haben einen Einfluss auf die Cholesterinwerte. Es gibt ein paar Ausnahmen, da ist ein Gendefekt, das ist ein eigenes Kapitel, aber normalerweise bringt das schon wirklich viel. Und wenn man jetzt ein Übergewicht hat und man nimmt 5-10% Gewichtsreduktion, also man nimmt Gewicht ab und erhöht die Bewegung, dann verändert sich schon der HDL-Wert. Das heißt, das HDL geht hoch und die Fraktion zwischen LDL und HDL verbessert sich. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert denn, wenn ich jetzt, also dazu gehört in der Ernährung natürlich ganz klar, frisch gekocht, 5 Portionen Gemüse und Obst am Tag, also viel Gemüse essen, dann frische Lebensmittel zubereiten, also kein Convenience Food, keine Fertiggerichte essen, das hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss. Dann kommt das Krafttraining. Auch Krafttraining hat einen Einfluss, weil Krafttraining verbessert einmal die Insulinsensitivität. Das heißt, der Muskel, der verbraucht der Zucker während des Krafttrainings. Und in dem Moment, wo der Zucker verbraucht, dann sagt die Muskelzelle auch, hey, wann gibt's denn wieder Futter? Und wenn jetzt Zucker ins Blut reinkommt und das Insulin nur ganz leise an die Tür klopft, dann reicht das schon aus, dass direkt der Zucker aufgenommen wird. Krafttraining senkt den LDL-Wert meist moderat, also nicht dramatisch. Und die typischen Effekte bei regelmäßigem Krafttraining, wir reden jetzt hier von 3-4 Mal pro Woche über mehrere Monate. Und dann hat sich der LDL-Wert um etwa 5-10% gesenkt. Und wenn ich jetzt gleichzeitig auch noch Gewicht reduziere, dann wird dieser Wert noch stärker gesenkt. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Krafttraining verändert häufig die LDL-Qualität. Das heißt, selbst wenn der LDL-Wert kaum sinkt, dann fördert es, dass weniger kleine, dichte LDL-Partikel hergestellt werden, die ja, wie gesagt, aggressiver sind für unsere Gefäßwände, die schneller oxidieren. Und mehr große, also weniger aggressive LDL-Partikel gebildet werden. Und das ist natürlich für die Gefäße günstiger. Das heißt also, wie wir jetzt schon wissen, es zählt nicht nur die Menge, sondern auch die Partikelgröße von diesem LDL. Wenn ich jetzt schaue, was Krafttraining beim HDL-Wert macht, da ist es so, dass Krafttraining den HDL-Wert erhöht. Und vor allem, wenn vorher ein Bewegungsmangel bestanden hat. Das heißt also, wenn ich sage, als Schreibtischtäter anfange, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, Krafttraining zu machen, 3-4 Mal die Woche, dann wird in dem Moment das HDL wird sich erhöhen. Gleichzeitig, wenn man sich bewusst ernährt, wird Körperfett reduziert, die Insulinsensitivität verbessert sich und dieser Effekt, der liegt so ungefähr bei 5-15%. Das heißt, die HDL-Werte, die steigern um 5-15%. Und wenn man das Ganze, das Krafttraining mit Ausdauertraining kombiniert, da kommen wir gleich noch dazu, dann steigt der HDL meist noch stärker an. Und wir können uns merken, Muskeln wirken wie ein HDL-Turbo. Der größte Effekt, den wir jetzt mit Krafttraining erreichen, ist, wie gesagt, der Wert auf die Triglyceride, auf die Blutfette und aufs Insulin. Und hier ist der stärkste Einfluss vom Krafttraining, wie wir schon gehört haben, Krafttraining verbessert die Insulinsensitivität. Krafttraining erhöht die Muskelmasse. Das heißt also, ich habe mehr Glukoseaufnahme, es wird weniger Fett eingelagert, Krafttraining senkt die nüchtern Fettwerte oft deutlich um 10-20%. Und warum ist das wichtig? Hohe Triglyceridwerte und niedriges HDL, haben wir ja schon gesagt, ist ein typisches Muster bei einer Insulinresistenz. Das heißt, mehr Muskelmasse bedeutet mehr Stoffwechselofen. Und wir wissen ja, Muskeln sind unser größtes Stoffwechselorgan. Männer haben 40 bis 45% Muskelmasse, Frauen ungefähr 30-35%. Durch die In-Body-Waage, also durch die Körperanalyse, können wir das dementsprechend dann so uns anschauen und sehen, wie sich das verändert. Und was wir in dieser Körperanalyse auch messen, ist das sogenannte viszerale Bauchfett. Und dieses viszerale Bauchfett, wie haben wir schon gehört, produziert entzündliche Botenstoffe. Und Krafttraining reduziert das Bauchfett, somit auch die Entzündungsmarker und die Insulinresistenz. Und das senkt indirekt das sogenannte kardiovaskuläre Risiko. Auch wenn der LDL-Wert sich nur leicht verändert, können wir sagen, wir haben einen langfristigen Schutzfaktor durch regelmäßiges Krafttraining, durch die systemische Entzündung, die gesenkt wird, durch verbesserte Gefäßfunktion, durch eine Reduktion vom Blutdruck, durch eine erhöhte Muskelmasse. Und diese erhöhte Muskelmasse ist ein starker Prädikator für Langlebigkeit. Studien zeigen, dass Menschen mit höherer Muskelmasse ein geringeres Herz-Kreislauf-Risiko haben, unabhängig vom Cholesterinwert. Und jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, wie viel Training braucht es, für positive Effekte zu haben, wenn man 2-3 Mal in der Woche ein Ganzkörpertraining macht, Wiederholungszahl so 8-12 Wiederholungen pro Satz, dann vielleicht so 2-3, maximal 4 Sätze pro Übung. Das Ganze wird progressiv gesteigert. Das heißt, der Körper gewöhnt sich ja an alles. Wir müssen also regelmäßig das Training immer wieder verändern. Und das sieht man schon nach 8-12 Wochen Verbesserungen. Wenn man jetzt so ein E-Gym-Training nimmt, dann habe ich ja ein Ganzkörpertraining, das man ja in regelmäßigen Abständen, also 3-mal in der Woche trainiert. Hier hat man, je nachdem welches Programm da gerade durchlaufen wird, auch 8-12 Wiederholungen. Man macht seine 2-3 Durchgänge. Durch die Testungen, die man da macht, wird ja automatisch eine progressive Steigerung gemacht. Das heißt also, da habe ich schon ein gutes Trainingsprogramm. Wenn man jetzt nicht so Lust am Krafttraining hat, sage ich mal, dann hat man da schon ein gutes Konzept, mit dem man trainieren kann. Das heißt, ich fasse zusammen, Krafttraining wirkt leicht LDL-senkend, das HDL wird gesteigert, die Triglyceride, die werden deutlich gesenkt, die Insulinsensitivität verbessert sich und es wird natürlich auch entzündungshemmend. Und der größte Effekt ist, wie gesagt, metabolisch, nicht nur auf die reine, also stoffwechselbedingt und nicht nur auf die reine LDL-Zahl. Wenn also jemand fragt, senkt Krafttraining mein Cholesterin, dann kann man sagen, es verbessert deinen gesamten Fett- und Zuckerstoffwechsel, damit senkt dein Herzinfarktrisiko und oft noch viel stärker durch diese zwei Anpassungen, als wenn man nur den reinen LDL-Wert sieht. Jetzt gibt es ja nicht nur Krafttraining, es gibt auch Ausdauertraining und ich habe mal geschaut, wie ist das hier mit der Wirkung auf Cholesterin und Herzgesundheit. Und dann kann man sagen, Ausdauertraining senkt das LDL tendenziell etwas stärker, vor allem wenn man regelmäßig trainiert und zwar moderates Training. Wir sprechen hier, die Empfehlungen liegen bei 150-300 Minuten in der Woche. Wenn wir uns anschauen, WHO-Empfehlung sagt ja, 150 Minuten in der Woche sollte man also Minimum-Ausdauertraining betreiben. Optimal wären 300 Minuten in der Woche. 300 Minuten in der Woche, das bedeutet 5 Stunden. Also das ist schon eine gewisse Zeit, die man da aufbringen muss. Und das verbessert dann zusätzlich die LDL-Rezeptoraktivität in der Leber. Das heißt, ich kriege einen, der typische Effekt heißt, dass der LDL-Wert um 5-15% sich senkt. Wir hatten ja beim Krafttraining meist eine moderate Senkung, 5-10%. Ne? Aber beim Krafttraining hatten wir ja die Partikelgröße, die sich positiv verändert. Aber und ich habe weniger kleine, dichte LDL-Moleküle. Bei Ausdauertraining senkt Ausdauertraining oft stärker die Menge. Krafttraining verbessert oft stärker die Qualität. Das heißt also, wir merken uns, Ausdauer reduziert LDL und Krafttraining entschärft das LDL. Beim Ausdauertraining, wenn wir uns jetzt das HDL anschauen, da haben wir eine deutliche Erhöhung von den HDL-Werten, besonders effektiv bei längeren Belastungen. Und hier ist die Wirkung auch dosisabhängig. Das heißt, nochmal zum Vergleich, im Krafttraining steigt das HDL auch an, stärker bei einer gleichzeitigen Fettreduktion und abhängig von der Trainingsintensität. Und da kommen wir auf einen Wert, wo das HDL um 5-10% ansteigt. Und in der Kombination wirkt es dann am besten. Das heißt, Bewegung hebt HDL egal wie, aber wichtig ist regelmäßig. Und jetzt wird es noch spannend. Wir haben ja noch die Triglyceride und wir haben ja gehört, hohe Triglyceride, niedriger HDL-Wert, sagt was über unsere Stoffwechselsituation aus. Und Ausdauertraining senkt effektiv die Triglyceride, besonders nach längeren Einheiten, wo es also um die verbesserte Fettverbrennungskapazität geht. Und da kommen wir auf Werte von den Triglyceriden, die wir da senken können, 10-20%. Beim Krafttraining haben wir auch eine deutliche Senkung und die entsteht vor allem über die verbesserte Insulinsensitivität. Das heißt, es wird nicht so viel in Fett umgebaut von dem Zucker und das hängt wieder stark von der Muskelmasse ab. Das heißt, auch hier haben wir eine Senkung der Triglyceride von 10-20%. Und hier kann man sagen, beide Trainingsformen sind hier ähnlich wirksam, aber über verschiedene Mechanismen. Das heißt, Ausdauertraining verbrennt mehr Fett und Krafttraining baut metabolisch aktives Gewebe auf. Jetzt haben wir noch die Insulinsensitivität und den Stoffwechsel und dann ist Krafttraining hier stark überlegen, weil Muskelmasse ist der größte Glukosespeicher, den wir haben. Das heißt, mehr Muskeln, bessere Glukoseaufnahme, weniger Insulinspitzen, weniger Triglyceride-Produktion auch in der Leber. Und besonders wirksam ist das dann, wenn man jetzt zum Beispiel schon eine beginnende Insulinresistenz hat oder die Vorstufen von Diabetes oder ein sogenanntes metabolisches Syndrom. Ausdauertraining verbessert auch die Insulinsensitivität, wirkt stark auf die mitochondriale Funktion. Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle, die sind letztendlich dafür verantwortlich, dass also auch mehr Fett verbrannt werden kann. Und somit können wir sagen, Ausdauer verbessert die Motorleistung und Krafttraining verbessert den Motor. Und gleichzeitig wirken beide Trainingsmethoden, das Krafttraining als auch das Ausdauertraining, auf die Entzündung und die Gefäßgesundheit. Das heißt, beide senken diese systemische Entzündung. Beide verbessern die Endothelfunktion. Endothelgewebe ist also, das sind die Gefäßinnenwände, die da elastischer bleiben. Beides senkt den Blutdruck, aber Ausdauertraining hat dann oft einen stärkeren Effekt auf den Blutdruck, auf die Gefäßelastizität und Krafttraining wirkt stärker auf die Zusammensetzung, Körperzusammensetzung und auf das viszerale Fett. Das heißt also, wenn wir uns die Studien anschauen, dann können wir sagen, die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining, die zeigt, dass die Menschen, die beides kombinieren, die haben die geringste kardiovaskuläre Risiken und somit natürlich, wenn es um längeres Leben geht und gesundes Leben geht, natürlich die besseren Effekte. Die praktische Empfehlung, wie gesagt, für Herz- und Cholesterinoptimierung, 2 bis 3 Mal Krafttraining pro Woche, 150 Minuten moderates Ausdauertraining oder 75 Minuten intensives Ausdauertraining. Man kann einmal in der Woche eine Intervalltrainingseinheit machen. Das ist dieses high-intensive Intervalltraining. Das bringt einen Vorteil in der Gewichtsreduktion. Und die Gewichtsreduktion, die wirkt sich auch wieder besser aus auf Begleiterkrankungen. Das heißt, wenn ich Übergewicht habe, mein Gewicht um 10 Kilo reduziere, dann senkt das die Gesamtsterblichkeit um über 20%. Es senkt die Diabetes-assoziierte Mortalität, also die Entstehung von Diabetes und dass man daran stirbt, um 30%. Es senkt die Adipositas-assoziierte Krebserkrankungen, das heißt also durch Fettleibigkeit entstehende Krebserkrankungen, um über 40%. Es senkt das Risiko einer Diabetes-Entwicklung, wenn man eine gestörte Glukosetoleranz hat. Es senkt den nüchternen Glukosewert um 30 bis 40 Milligramm pro Deziliter, wenn ich zum Beispiel 10 Kilo Gewichtsreduktion bei Diabetes Typ 2 habe. Es senkt sich das Gesamtcholesterin um 10%, die Triglyceride um 20 bis 30%. Der Blutdruck wird so systolisch um 5 bis 7 mm Quecksilbersäule, diastolisch 3 bis 5 mm Quecksilbersäule gesenkt. Das hängt dann immer vom Blutdruckwert ab und senkt auch die Marker der chronischen Entzündungen. Der entscheidende Punkt ist, wenn dein Problem primär ist, das heißt, ich habe einen hohen LDL, dann hat Ausdauer leicht einen Vorteil. Habe ich hohe Triglyceride, ist beides wirksam. Habe ich eine Insulinresistenz, dann ist Krafttraining besonders wertvoll. Und wenn das Bauchfett hoch ist, dann ist Kraft- und moderates Ausdauertraining das Wichtigste. Das heißt, wir können uns jetzt vielleicht als Wichtiges mitnehmen. Es ist kein Entweder-Oder. Ausdauertraining schützt die Gefäße, Krafttraining schützt deinen Stoffwechsel. Zusammen schützen sie dein Herz am besten. Dann kommen wir nochmal auf einen speziellen Bereich in der Ernährung. Ich habe vorhin gesagt, Obst, Gemüse ist ganz wichtig. Und zwar rede ich jetzt nicht von, Aprikosen oder Mandarinen aus der Dose, sondern ich rede von frischem Obst und von frischem Gemüse. Das heißt, ich brauche, um jetzt den Cholesterinspiegel positiv zu beeinflussen, das LDL zu senken, brauche ich Ballaststoffe. Und Ballaststoffe, die helfen mir dabei, den LDL-Wert zu senken. Was sind Ballaststoffe? Ballaststoffe sind unverdauliche Bestandteile von pflanzlichen Lebensmitteln. Man unterscheidet grob, es gibt lösliche Ballaststoffe, da haben wir Hafer, Gerste, Hülsenfrüchte, Flohsamenschalen. Es gibt wasserunlösliche Ballaststoffe, das haben wir Vollkorn, Gemüse in Nüssen. Und für den Cholesterinstoffwechsel sind vor allem die wasserlöslichen Ballaststoffe entscheidend. Und wie beeinflussen die das Cholesterin? Ganz einfach, der Hauptmechanismus ist, wir haben ja gehört, die Leber produziert Cholesterin über die die Leber produziert Gallensäure und diese Gallensäure, die wird dann über die Galle in den Darm abgegeben und das ist auch wichtig, weil die Gallensäure, die hilft uns, Fette zu verdauen. Normalerweise ist das so, dass etwa 95% von dieser Gallensäure, die in den Darm abgegeben wird, wieder aufgenommen, also recycelt wird. Wenn ich jetzt lösliche Ballaststoffe esse, dann binden die die Gallensäure im Darm und jetzt verhindern die, dass diese Gallensäure über den Darm wieder aufgenommen werden. Das heißt, sie werden ausgeschieden. Und das ist spannend, weil jetzt muss die Leber neue Gallensäure herstellen. Dafür braucht sie wieder Cholesterin. Also zieht sie wieder LDL aus dem Blut. Das heißt, Ballaststoffe zwingen die Leber, Cholesterin zu verbrauchen. Und Ballaststoffe sind natürliche LDL-Entsorger. Der Einfluss auf die Darmflora ist nicht nur einmal, also der direkte Effekt, sondern auch die löslichen Ballaststoffe, die werden von Darmbakterien die werden dort fermentiert zu kurzkettigen Fettsäuren und da werden dann spezielle Stoffe gebildet, die die Cholesterinsynthese, also die Herstellung von Cholesterin in der Leber hemmen und die LDL-Produktion reduzieren. Das ist ein zusätzlicher, wenn auch subtiler Mechanismus. Das heißt also, ein gesundes Mikrobiom, eine Darmgesundheit beeinflusst unseren Fettstoffwechsel. Ballaststoffe verbessern auch die Insulinsensitivität. Wir haben ja gelernt, die Insulinresistenz ist schlecht, wenn es um Cholesterol, Cholesterinwerte geht. Das heißt also, wenn ich jetzt komplexe Kohlenhydrate esse, die also viele Ballaststoffe enthalten, so wie es jetzt in Gemüse zum Beispiel ist, stärkearm Gemüse, die verlangsamen dann die Zuckeraufnahme. Sie verhindern, dass starke Insulinspitzen entstehen. Und wenn keine starke Insulinspitzen entstehen, dann werden auch weniger Triglyceride in der Leber gebildet. Und somit habe ich natürlich weniger Verilodensil-Lipoprotein, weniger LDL-Vorstufe. Und das ist wieder wichtig bei der Insulinresistenz. Und dazu gibt es auch dementsprechend Studien, wo man festgestellt hat, wenn ich 5 bis 10 Gramm zusätzlich lösliche Ballaststoffe pro Tag esse, dann senkt sich das LDL wiederum um 5 bis 10%. Bei 10 bis 25 Gramm löslichen Ballaststoffen senkt sich das LDL um bis zu 15%. Und das ist vergleichbar mit einer milden medikamentösen Intervention, nur ohne Nebenwirkungen. Die besten Lebensmittel für die LDL-Senkung sind Haferflocken. In Haferflocken sind sogenannte Beta-Glucane, die hier sehr gut wirken. Dann Gerste, Hülsenfrüchte, Leinsamen, Flohsamenschalen, dann Äpfel, Beeren. Und wie gesagt, besonders stark wurde halt im Hafer dieses Beta-Glucan untersucht. Das ist einer der besten und am meisten untersuchten natürlichen Cholesterinsenker. Vor allem das Beta-Glucan, das in Hafer und Gerste ist. Und hier kann ich dir kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Beta-Glucan ist ein löslicher Ballaststoff, der vor allem, wie gesagt, in Hafergerste, Haferkleie vorkommt. Der besteht aus langen Glucoseketten und die haben diese langen Ketten, diese Struktur von diesen langen Ketten, die sind entscheidend für die Wirkung. Das heißt, es bildet sich im Darm ein viskoses Gel und sobald das Beta-Glucan mit Wasser in Kontakt kommt, quillt das auf. Es wird also eine gelartige, zähflüssige Masse. Das haben wir auch bei Flohsamenschalen. Auch Flohsamenschalen senken den Cholesterinspiegel, haben aber eine andere Wirkung als die Beta-Glucane. Die Beta-Glucane, die quillen auf. Es entsteht eine zähflüssige Masse und diese Viskosität, diese gelartige, zähflüssige Masse, die hat eine sehr starke Wirkung, vor allem je höher die Viskosität ist. Das heißt also, hier werden die Gallensäuren, die ja jetzt aus dem Cholesterin hergestellt werden, die werden ja hier von diesem Beta-Glucan gebunden. Das heißt, die Wiederaufnahme wird verlangsamt, die Ausscheidung wird erhöht und die Leber muss wieder neue Gallensäure produzieren. Dazu braucht sie halt wieder Cholesterin. Das heißt, es wird mehr LDL aus dem Blut entfernt, der LDL-Spiegel sinkt. Wir können uns merken, Beta-Glucan, wie sie jetzt in Haferflocken und so weiter sind, zwingen die Leber, Cholesterin zu verbrauchen. Beta-Glucan wird im Dickdarm fermentiert und dabei entsteht ein sogenanntes Propionat. Das ist eine kurzkettige Fettsäure. Und diese kurzkettige Fettsäure, die hemmt dann sozusagen diese Cholesterin, die körpereigene Cholesterinproduktion, so ähnlich wie das auch das die Enzyme von den Statinen machen. Es wirkt nicht so stark wie ein Medikament, aber ist messbar. Und es beeinflusst natürlich den Blutzucker, Insulinspiegel. Durch das Gel im Darm wird der Zucker langsamer aufgenommen, die Insulinspitzen werden reduziert. Wir haben also weniger Insulin, weniger VLDL-Produktion der Leber, weniger LDL-Vorstufen. Und das ist wiederum wichtig, wenn eine Insulinresistenz ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark ist denn die Wirkung? Und das ist mittlerweile gut untersucht. Das heißt, wenn ich 3 Gramm Beta-Glucan aus Hafer zuführe, dann senke ich damit den LDL-Wert um 5-10%, bei höheren Mengen 5-6 Gramm Beta-Glucan um 10-15%. Und das ist klinisch natürlich relevant. Und was wichtig ist, das HDL, das bleibt meistens stabil. Die Triglyceride, die senken sich dann leicht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie viel Hafer muss ich dementsprechend essen, damit ich auf 3 Gramm Beta-Glucan komme? Da kann man ungefähr sagen, so 60-80 Gramm Haferflocken oder 40 Gramm Haferkleie. Und das regelmäßig. Hafer funktioniert besser als andere Ballaststoffe. Das hat einfach damit zu tun, wie gesagt, weil das Beta-Glucan hochviskos ist, weil es gut fermentiert ist und wie gesagt, es ist sehr gut untersucht und nicht jeder Ballaststoff hat diese Kombination. Das heißt, das Beta-Glucan wird über 3 Hauptwege. Es bindet die Gallensäurebindung, das heißt, es wird mehr LDL abgebaut, es hemmt die Cholesterinsynthese und es verbessert die Insulindynamik. Das heißt, Beta-Glucan wirkt im Darm, reguliert aber die Leber. Und oft wird ja dann diskutiert, was ist jetzt wichtiger bei den Ballaststoffen, die löslichen oder die wasserunlöslichen Ballaststoffe. Und da ist es so, beide sind wichtig. Die löslichen Ballaststoffe sind wichtiger, weil sie für die Darmbewegung und für die Sättigung zuständig sind. Unlöslich sind ebenfalls wichtig. Optimal ist eigentlich eine Kombination. Und da ist es wieder so, wir denken ja oft, Ballaststoffe sind nur gut für die Verdauung. Das stimmt aber nicht, weil sie wirken ja auf Cholesterin, den Blutzucker, die Entzündung, das Darmmikrobiom über die Sättigung. Die wirken auf das Gewicht und sie sind vom Stoffwechsel her extrem aktiv. Das heißt, Ballaststoffe, ganz wichtig, arbeiten im Darm, schützen dein Herz. Dann haben wir noch die Omega-3-Fettsäuren. Die sind auch ganz wichtig, wenn es um die Ernährung geht. Sie wirken entzündungshemmend. Auch da wiederum wichtig, durch Omega-3-Fettsäuren verändere ich auch ein bisschen die Blutfettwerte. Die stärksten Hebel, die wir uns merken können, sind einmal eine regelmäßige Bewegung, dann Krafttraining und Ausdauer, Gewichtsreduktion bei Übergewicht, Ballaststoffe, Hafer, Hülsenfrüchte, Omega-3-Fettsäuren, dann ein Rauchstopp, das heißt, das ist auch wieder wichtig, Alkohol sollte reduziert werden und 5-10% Gewichtsverlust können also hier schon den LDL-Wert senken. Und wenn es darum geht, das HDL zu optimieren, dann ist Bewegung eigentlich das Beste, was man als HDL-Upgrade machen kann. Jetzt gibt es Medikamente, die verschrieben werden, Statine zum Beispiel, die senken das LDL effektiv. Die sind vom Arzt verschrieben bei bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei hohem Risiko, familiäre Hypercholesterinämie, das heißt also familiär bedingt, genbedingt einen extrem hohen Cholesterinwert. Und da können die oft lebensrettend sein, aber ganz wichtig, sie ersetzen keinen gesunden Lebensstil. Sie korrigieren zwar die Zahlen, aber nicht automatisch die Ursachen. Das heißt also, hier ist immer wichtig, der Lebensstil, der bleibt die Basis. Medikamente korrigiert die Zahl, der Lebensstil korrigiert die Ursache. Jetzt gibt es viele Mythen, dazu habe ich schon was gesagt. Also Eier erhöhen das gefährliche Cholesterin. Wie gesagt, das stimmt nicht unbedingt. Fett macht auch nicht automatisch hohe Cholesterinwerte. Das ist auch so eine Mär, die man immer wieder hört. Das heißt also, Fett ist schlecht. Es kommt immer auf die Art der Fette an. Das heißt also, wenn ich jetzt Transfette esse, das heißt hochverarbeitete Fette oder gehärtete Fette, das ist problematisch bzw. ungünstig. Omega-3-Fettsäuren sind extrem wichtig. Die wirken immer protektiv. Einfach ungesättigte Fettsäuren, nehmen wir jetzt mal Olivenöl, das wirkt oft positiv. Das heißt, wir können uns merken, eine zuckerreiche Ernährung kann die Triglyceride stärker erhöhen als eine moderat fettreiche Ernährung. Zucker treibt Insulin. Insulin beeinflusst den Fettstoffwechsel und nicht jedes Fett ist ein Feind, aber der Stoffwechselstress, der ist es. Und ich denke, das war jetzt doch eine Stunde lang ein hohes, ja, das war schon eine Menge an Informationen. Und ganz wichtig noch, für unser Podcast, wenn dir diese Folge geholfen hat, dann teile sie mit jemand, der immer noch Angst vorm Frühstücksei hat. Denk daran, Gesundheit ist kein einziger Laborwert. Sie ist das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir viel Spaß und freue mich schon, wenn wir uns wiederhören.